Rettungsstation oder Yachtclub? Letzten Sonntag hatte ich 5 Hinweise an der Geschichte der Emmaus-Jünger, wie wir Jesus erkennen können. An der Stelle möchte ich heute noch weitermachen. Ich habe letzte Woche ja angekündigt noch einen 6. Punkt. Und ihr werdet heute merken, warum ich das letzten Sonntag nicht untergebracht habe. Learning by Doing habe ich es genannt. Also Jesus erkennen, Jesus erleben, indem ich mit ihm unterwegs bin. Ganz praktisch. Am Anfang möchte ich die Definition einmal stellen, was heißt eigentlich erkennen? Jesus erkennen. Was bedeutet erkennen? Im Griechischen steht der Begriff Genomai. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, wir kommen ganz oft schon im Alten Testament an den Begriff erkennen. Das fängt an mit Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Und so geht das Erkennen durch die ganze Bibel durch. Und es ist ein ganz entscheidender Hinweis, was Erkennen heißt. Erkennen heißt eine größtmögliche Verbindung, Vereinigung von Mann und Frau beim Geschlechtsregister, in dem Blick auf Gott, aber auch die größtmögliche Verbindung, die wir zu Gott haben können. Eine Verbindung, aus der bei uns Menschen neues Leben entstehen darf, das Wunder der Schöpfung. Wenn ein Mann seine Frau, die Frau den Mann erkennt, entsteht neues Leben. Wird etwas sichtbar von der Macht Gottes, von seiner Schöpfermacht, die in uns Menschen hineingelegt hat. Und ebenso, wenn ein Mensch sich auf Gott einlässt, Gott erkennt, geschieht ja auch das neue Leben, das ewige Leben. Und das ist das Größte, was wir erfahren können, worüber wir uns freuen, weshalb wir Gott anbeten, aber auch das Größte, was wir weitergeben dürfen und sollen, dieses ewige Leben, Menschen einladen, diese innigste Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott. Bevor es zu dieser Erkenntnis kommt oder diese Erkenntnis wächst, ist immer ein Weg nötig. Wie man sich als Menschen kennenlernen kann, wissen wir alle. Es fängt damit an, dass man sich auf den anderen einlässt. Ich erkenne nur einen Menschen dann, wenn ich diesen Schritt wage, mich ihm öffne, er sich mir öffnet. Wenn ich Leben mit ihm teile, Alltag mit ihm teile. In einer guten Ehe heißt es, da werden Ehepartner sich im Laufe der Ehe immer ähnlicher. Bis dahin ist manchmal auch noch gleich anziehen oder Dinge miteinander machen. Stückweise haben wir es auch so erlebt. Ich hasste Spazierengehen, bis ich meine Frau kennenlernte. Plötzlich war Spazierengehen kein Thema mehr. Ich bin nicht so groß der Freund von Kultur, Geschichte und so. Ja, muss sein, aber mit meiner Frau habe ich Städtetouren gemacht. Gut, die Eigenarten blieben ein bisschen. Meine Frau freut sich an den Geschichten, die dahinter stecken. Ich freue mich am Autofahren und so können wir es miteinander gut verbinden. Aber wir machen es gerne, wir machen es miteinander. Aber auch in Krisen, hatte ich letzten Sonntag etwas ausgeführt, lernt man sich so richtig kennen und Krisen können zu richtig wertvollen Schätzen werden. Man lernt sich kennen, man erkennt sich mehr und mehr. Und ich glaube, dass bei Gott nicht anders ist wie bei uns Menschen. Auch nach vielen Jahren lernt man immer auch neue Seiten am anderen oder vielleicht an sich kennen. Bei Gott ist das ähnlich und doch nicht ganz, denn Gott kennt uns bereits durch und durch. Psalm 139, ehe wir geboren wurden, hat Gott alles von uns gewusst. Jeder Tag, der kommen sollte, er kennt uns durch und durch. Und David betet ja am Ende, Gott, prüfe mich, erkennen, prüfe mich, zeige mir, wie ich bin. Lass mich erkennen, wie ich bin. Ja, Gott kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Das ist nicht das Thema. Aber unsere Seite ist es, Gott zu erkennen, ihn immer besser kennenzulernen. Das Vaterherz Gottes, wo wir gerade von gesungen haben oder gehört haben, durften ja nicht mitsingen, besser kennenzulernen. In Beziehung zu Gott wachsen, im Glauben wachsen. Kennenlernen passiert aber jetzt nicht so ganz einfach auf dem Sessel sitzend und fernsehguckend, wie wir gerade unsere Gesellschaft ja retten sollen. Das passiert beim Kennenlernen ein bisschen schwierigerweise nicht so einfach. Man kann sich sicher stundenlang Filme ansehen miteinander, aber es passiert nicht viel. Viel passiert, wenn man etwas miteinander unternimmt, spielt, reist, redet, dann passiert etwas. Und unsere Beziehung zu Gott soll ja auch etwas passieren. Da müssen wir manchmal auch vielleicht den Hintern ein bisschen hoch bekommen und uns auf Jesus einlassen wollen, etwas mit ihm unternehmen wollen. Das kostet vielleicht oder manchmal oder meistens auch etwas Überwindung. Sonntags, nachmittags bin ich meistens ein bisschen platt und meine Frau kommt mir an, lass uns mal spazieren gehen noch. Und ich absolut keinen Drang und immer gute Gründe, es nicht tun zu wollen. Gehe ich mit, kostet das Überwindung, aber es tut gut. Wenn ich zurückkomme, bereue ich es in der Regel nicht. Man hat eine gute Zeit, vielleicht ganz überraschend wieder gute Gespräche, hat was miteinander genommen, es hat gut getan. Oder auch wenn man sich nicht unterhält, ich schweige mit keiner Person lieber als mit meiner Frau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, manchmal stundenlange Autofahrten zu den Verwandten. Irgendwann hat man sich nichts mehr zu sagen, aber es macht nichts. Es ist einfach schön. Zeit miteinander bringt was, bereichert. Und so simpel und doch manchmal genauso schwer ist es auch mit Gott. Jesus kommt zwar nicht jeden Sonntag und sagt, ich will jetzt eine Runde mit dir drehen, aber was will Jesus eigentlich von uns? Und wobei können wir ihn dann am meisten auch erleben? Und dazu habe ich eine Geschichte mitgebracht, die uns Mareile jetzt vorlesen wird.
Rettungsstation. An einer gefährlichen Küste, die schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden war, befand sich vor Zeiten eine kleine, armselige Rettungsstation. Das Gebäude war nicht mehr als eine Hütte und dazu gehörte nur ein einziges Boot. Aber die Handvoll Freiwilliger versah unentwegt ihren Wachdienst und wagte sich tags wie nachts unermüdlich und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben hinaus, um Schiffbrüchige zu bergen. Dank diesem wundersamen kleinen Stützpunkt wurden so viele Menschen gerettet, dass er überall bekannt wurde. Viele der Erretteten und andere Leute aus der Umgebung waren nun auch gern bereit, Zeit, Geld und Energie zu opfern, um die Station zu unterstützen. Man kaufte neue Boote und schulte neue Mannschaften. Die kleine Station wuchs und gedieh. Vielen Gönnern dieser Rettungsstation gefiel das ärmliche und schlecht ausgerüstete Gebäude nicht mehr. Die Geretteten benötigten doch einen etwas komfortableren Ort als erste Zuflucht. Deshalb wurden die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten ersetzt und das erweiterte Gebäude mit besserem Mobiliar ausgestattet. Doch damit erfreute sich die Seerettungsstation bei den Männern zunehmender Beliebtheit als Aufenthaltsort. Sie richteten sich noch gemütlicher ein, da sie ihnen als eine Art Clubhaus diente. Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Also heuerte man für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume und von der Decke des Zimmers in dem gewöhnlichen Einstand eines neuen Clubmitglieds gefeiert wurde, hing das Modell eines großen Rettungsbootes. Etwa zu dieser Zeit scheiterte vor der Küste ein großes Schiff und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender, durchnässter und halbtrunkener Menschen zurück. Unter den schmutzigen und erschöpften Schiffbrüchigen befanden sich auch Flüchtlinge aus afrikanischen Ländern. In dem schönen Clubhaus herrschte das Chaos. Das Verwaltungskomitee ließ deshalb gleich danach Duschkabinen im Freien errichten, damit man die Schiffbrüchigen vor Betreten des Clubhauses gründlich säubern könne. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, da er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch fanden den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich ja schließlich auch als Lebensrettungsstation bezeichnete. Sie wurden schnell überstimmt. Man ließ sie wissen, dass sie, wenn ihnen das Leben all dieser angetriebenen, schiffsbrüchigen Typen so wichtig sei, ja woanders ihre eigene Rettungsstation aufmachen könnten. Das taten sie dann auch. Die Jahre gingen dahin und die neue Station wandelte sich genauso wie die erste. Sie wurde zu einem Clubhaus und so kam es zur Gründung gar einer dritten Rettungsstation. Doch auch hier wiederholte sich die alte Geschichte.
Die Geschichte hört dann damit auf, heute sterben vor der Küste immer noch Menschen, Schiffe verunglücken und die ganze Küste ist besetzt von lauter Clubhäusern. Was möchte Gott? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder die andere Übersetzung, die ich hier habe, und dass sie die Wahrheit erkennen. Gott möchte nicht mit uns spazieren gehen, Gott möchte mit uns retten. Unsere Mission, unser Auftrag ist Rettungsdienst. Und ich möchte mit euch mal so das durchgehen, was gehört zu einem Rettungsdienst dazu? Was ist notwendig, dass man eine Rettungsstation betreiben kann? Natürlich, das Erste, woran man denkt, sind die Menschen in den Rettungsbooten. Und dafür braucht man Menschen, die erfahrene Seemänner sind, die sich mit Wind, mit Wellen, mit Sturm, mit Cliffs und Riffs und Stürmen auskennen. Die wissen, was zu tun ist, die Kraft haben, anzupacken. Menschen, die mehr Kraft haben, eben starke Typen,
die mit solchen Herausforderungen umgehen können. Es braucht Menschen, die aber auch die Technik beherrschen, wie ich ein Schiff bewegen kann, den Motor, das Ruder. Wir brauchen Menschen, die sich mit lebensrettenden Maßnahmen auskennen, die dafür sorgen, dass Gerettete so lange überleben können, bis sie in ein Krankenhaus kommen. Ich hatte es letzte Woche erzählt, ich habe meinen Zivildienst auf einer Rettungswache gemacht, also auch Rettungswagen, Krankenwagen, sowas gefahren. Und unser Ziel war es immer, Menschen lebend im Krankenhaus abzugeben. Das war so das Ziel, Menschen in dem Zustand, wo sie waren, wenigstens lebend abzugeben, wo man ihnen professionell helfen konnte. Das ist ein Rettungsdienst. Menschen dahin bringen, wo man ihnen dann wirklich helfen kann. Gott kann ihnen wirklich helfen. Gott will ihnen wirklich helfen. Zu Gott bringen ist der Auftrag. Ein Rettungsboot ist kein Krankenhaus, ist auch kein Sanatorium, es ist nur ein Rettungsdienst. Und es ist ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen. Aber wenn das Rettungsboot nicht da ist, sterben unzählig viele. Neben den Menschen im Boot braucht man Menschen in der Station, Menschen, die Wache halten. Hört sich leicht an, ist aber tückisch. Ich denke an die Nachtwachen, die ich auf der Rettungswache hatte, war damals noch ein bisschen anders organisiert. Wer sich im Rettungsdienst ein bisschen auskennt, hat sich viel geändert. Damals waren sie Leitstellen erst im Aufbau, war so eine Rettungswache auf einer Kleinstadt. Da lief die Notrufnummer auf, die 112 hat geklingelt. Wenn es gebrannt hat, wurde angerufen, wir mussten die Feuerwehr rausschicken, Sirene auslösen. Wenn ein Notfall war, mussten wir einen Rettungswagen hinschicken, Arzt suchen, der hinfahren kann. Das war heute alles anders und einfacher organisiert. Aber wenn dort Wache hatte, dann musste man bereit sein. Wenn es klingelt, bereit sein zu reagieren. Es gab lange Schichten, manchmal vor allem die Nachtschichten. Das hat mich immer geärgert, da waren wir viel mehr Stunden dort, als man angerechnet bekam. Ich glaube, ein Krankenhaus ist manchmal heute noch ähnlich in den ähnlichen Bereichen. Man konnte ja theoretisch schlafen. Ging auch manchmal. Manchmal ging es nicht so gut. Aber auch wenn man geschlafen hatte, sobald das Telefon klingelte, musste man hellwach sein. Nicht erst überlegen, wo bin ich jetzt oder was kommt jetzt. Es geht ja um Leben. Es muss ja geholfen werden. Menschen in Not muss geholfen werden. Man muss in einem ständigen Bereitschaftsmodus sein. Und dann muss man angucken, wo ist der Notfall, Rettungsbesatzungswecken hinschicken, Arzt anrufen, aus dem Bett holen, hinschicken. Nicht jeder Arzt wollte das, manche muss man mehrere Ärzte anrufen, bis man einen fand. Es war eine ganz spannende Zeit. Es gab also Nächte, da war nicht viel los, aber weil Nächte war viel los, nur die Bereitschaft. Man musste immerhin bereit sein, ob was zu tun war oder nicht. Bereit sein. Auch tagsüber im Bereitschaftsdienst kann wenig oder viel los gewesen sein. Man hatte manchmal Zeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, vor allem auch am Wochenende. Da war dann relativ wenig los, zumindest was das normale Geschäft anging. Da konnte man nur warten, ob man rausgeschickt wird oder nicht. Das konnte durchaus auch ziemlich langweilig sein. Wenn man im Krankenwagen sitzt und auf einen Einsatz wartet, nichts kommt, macht auch keinen Spaß. Aber dass alles andere läuft, darum müssen sich dann auch andere noch kümmern. Es braucht dann noch Menschen, die für die Versorgung sorgen, die die Wartung der Fahrzeuge und Boote übernehmen, dass man im Einsatzfall bereit ist. Es braucht Leute, die das Material auffüllen, nachfüllen, besorgen, einkaufen, die Abrechnung machen, wenn es Kostenträger gibt oder um Spenden werben, damit das Ganze finanzierbar ist. Man muss Gerettete im Notfall betreuen. Bei Einsätzen lernt man viel Not kennen. Diese sogenannten Notfallseelsorger sind erst später gekommen. Die gab es damals, als ich es gemacht habe, auch noch nicht. Die man heute ausbildet und dann nochmal extra ruft, dass die Menschen auch psychisch, geistlich weiter betreuen können. Aber man kriegt ganz viel Not mit Menschen, das so zusammen ist, diesen Fahrzeugen. Und man muss neue Retter rekrutieren. Leute, die mit anfangen, die weitermachen, sonst stirbt eine Rettungsstation aus. Rettungsdienst ist ein unglaublich vielseitiger, ein total spannender, ziemlich anspruchsvoller und herausfordernder Job. Und ihr habt sicher gemerkt, da braucht man ganz viele unterschiedliche Typen dafür und Begabungen. Stell euch vor, das Gleiche ist Gemeinde. Gemeinde ist Rettungsstation für die Welt. Gottes Rettungsstation. Er rettet die Menschen. Aber wie sollen sie zu ihm bringen? Dazu sind Menschen nicht nur nötig, die in Booten oder Rettungswagen sitzen, also an vorderster Front sind. Es sind auch die im Bereitschaftsmodus nötig. Die dazu bereit sind, wenn was ist, aktiv zu werden. Es gibt ja Menschen, die brennen so richtig darauf. Und ich habe auch viele Gespräche schon gehabt, wo Leute, die sagten, ich kenne gar keinen mehr. Meine Nachbarn wissen alles und wen soll ich noch ansprechen? Die Kollegen wissen alles. Will die auch nicht nerven, ist auch richtig. Was hat denn Gott noch für einen Job für mich? Ich glaube, das ist ein Bereitschaftsmodus. Wenn wir darum beten, Jesus, ich möchte für dich Zeuge sein, dann bringt er uns in die Situation hinein, wann es nötig ist. Nur eins sollten wir in dem Fall nicht tun. Das gibt es ja auch, das liest man manchmal, wenn so Feuerwehrmänner lange keinen Feuerwehreinsatz haben, gibt es so manche, die fangen selber an zu zündeln, um mal wieder einen Einsatz zu haben. Geht meistens nicht gut aus. Ich möchte mal sagen, das kann man im Geistlichen auch so weit übertreiben, wenn man Menschen bombardiert, die nicht gerettet werden wollen. Mit Traktaten, mit Bibelversen, mit Briefen, mit Anrufen, mit Mails, dass sie Feuer legen, ohne zu löschen. Wenn Menschen sagen, ich will das nicht, dann soll man auch das akzeptieren. Jesus hat es auch akzeptiert. Bereitschaftsmodus heißt, ich weiß um meinen Job, den ich von Jesus habe, wo Jesus mich haben möchte. Und egal, ob ich schlafe oder esse oder lese, wenn ein Einsatz kommt, dann bin ich 100% da. Paulus schreibt das so: Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Wann der Einsatz kommt, weiß die Rettungsstation nicht, weiß kein Retter. Aber wenn er kommt, dann muss sie parat sein. Weil du zu Jesus gehörst, und wenn du zu Jesus gehörst, bist du Teil dieser himmlischen Rettungsstation in dieser Welt. Und dann ist vielleicht wichtig, wenn du es noch nicht so richtig weißt, wo gehöre ich dahin, dann probier doch mal aus, welche Aufgabe dir am besten liegt. Und dann trag dort deinen Teil dazu bei, dass Menschen gerettet werden können. Das muss nicht nur an der Front sein. Es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Motoren reparieren, habe ich von erzählt, Spende akquirieren und so weiter. Nur eins ist immer gemeinsam. Wenn wir das tun, wo Jesus dabei ist, und da ist Jesus dabei, er möchte das, da brennt sein Herz für. Da werden wir ihn in einer Intensität und in einer Qualität kennenlernen, wie wir es nie, ich meine, ein extrem anderes Beispiel, zu Hause auf dem Sofa tun. Ich kann viel schöne Lieder singen, ich kann viel schön beten, ich kann ganz tolle Bücher lesen, kann ganz viel geistlich wachsen, auch darüber. Aber ich werde Jesus nie so viel erleben, wenn ich mit ihm in die Stürme rausgehe oder aktiv mit ihm unterwegs bin. Mir hat damals die Zeit auf der Rettungswache viel Freude gemacht, aber auch viel herausgefordert. Es war oft ziemlich schwierig, wobei das Schwierigste meistens der menschliche Umgang, das menschliche Miteinander war. Gefahren für die Rettungsstation. Wie wurde die Rettungsstation zum Club? Ich möchte vorweg sagen, alles hat zwei Seiten. Die positive Seite ist ja die, es ist gut, immer besser zu werden. Es ist gut, immer mehr, auch immer qualifizierter retten zu können. Nur ist gefährlich, wenn es dann kippt, dass nicht mehr das Retten im Vordergrund steht, sondern das Wohlfühlen. Man wird immer bequemlicher, ist die Gefahr, je besser es läuft. Gefahren sind aber auch ein Konkurrenzdienst. Damals bei dem Verein, wo ich war, gab es zur Zeit drei, die dagegen waren. Das waren ASB, Johanniter und Deutsches Rotes Kreuz. Und dann hat man sich auch so versucht, die Kunden abzuwerben. Also regelmäßige Krankenfahrten, weil die Geld brachten. Wir sind besser oder wir machen schneller. Und was weiß ich, die waren nicht immer ganz sauber, wie wir Menschen leider so sind. Und ich weiß, für eine bessere Ausrüstung ließ man auch mal was mitgehen. Die Welt ist ja so ungerecht, wir werden immer benachteiligt. Es ist immer schwierig, sauber zu bleiben. Kann immer der Punkt kommen, wo man über das Ziel hinausschießt. Oder man sucht sich aus, mit denen man am liebsten unterwegs ist. Und dann gab es diese Traumannschaften, auch da konnten die Ärzte, brauchten die gar nichts mehr machen, die Besatzung wusste sehr gut Bescheid. Aber die mochten sich, waren immer zusammen unterwegs. Und dann gab es die anderen, mit denen wollte keiner, die waren nicht ganz so fit und da konnte man nur beten, dass kein ernsthafter Einsatz kommt, dass die gerettet werden sollen, auch eine Chance haben. Besser wäre gewesen zu mischen, guten und nicht so guten, aber zum Glück ist das in Gemeinden ja ganz anders, war nur damals auf der Wache so. Für mich war es auch eine prägende Studie damals über Ärzte, muss ich sagen. Auch da, die einen ließ die Not völlig kalt. Wie oft habe ich abends und Nachtschichten gehört, ruf doch woanders an. Muss ich schon raus, ich habe jetzt keine Lust, ich habe so einen schweren Tag gehabt. Man meistens die, die den kürzesten Weg hatten, das war für uns so der Maßstab, zu gucken, wer ist am schnellsten da, wer kann am schnellsten helfen. Und dann gab es welche, die waren immer bereit, sagten, ja, wenn Not da ist, ruf mich an. Und rausgerechnet die, waren die unbeliebtesten bei allen anderen Ärzten. Die fahren ja immer raus, die kriegen immer den Sonderbonus dafür. Komisch menschlich, wie es da manchmal abgeht. Gefahren des Miteinanders, dass man den Rettungsdienst nicht mehr als erstes hat, sondern ein bisschen ermüdet. Und besonders bei denen, die schon lange dabei sind, spürt man dann noch recht wenig Begeisterung für das, was sie tat. Ich weiß einen relativ älteren damals, der sagte, hier ist eine verkrachte Existenz, wenn du hier einmal bist, ist vorbei. Und so hat er seinen Job gemacht. Während die Anfänger, die waren alle begeistert, noch voller Motivation. Es ist so tief menschlich und es, ich glaube, ihr kennt das alle. Und ich glaube, auch in der Gemeinde kann es ganz ähnlich sein, wie in diesem Rettungsdienst. Aus gut gemeinten Anfängen können routinierte und manchmal auch auf Perfektion reduzierte Abläufe entstehen. Und nicht mehr der Auftrag steht wirklich an erster Stelle, in der Begründung schon. Und natürlich will man das, ist gar keine Frage. Aber es spielt so viel Menschliches, so viel Bequemliches manchmal plötzlich eine viel größere Rolle mit, als man selbst wahrnimmt. Man sucht nicht mehr Gleichgesinnte, die alle Unwägbarkeiten in Kauf nimmt, um Menschen zu retten. Man sucht welche, wo man sich am wohlsten dabei fühlt. Und die Ausstattung ist immer wichtiger. Das Programm, der Auftrag gerät mehr und mehr in den Hintergrund. Und die manche Rettungsstationen nur noch darum ein paar Menschen retten können, weil es noch Einzelne gibt, die allen anderen zum Trotz es trotzdem tun, kann es auch Gemeinden geben, die nicht mehr das als Ganzes als Rettungsstation fungieren, sondern noch so einzelne Aushängeschilder haben, Alibi-Mitarbeiter, die immer noch hingehen und retten wollen. Diese müssen aber dann damit rechnen, dass sie plötzlich auch als die Störenfriede gelten. Die reden ja immer nur davon, dass man retten muss. Das stört, ich sage spitz, die Club-Idylle. Ich habe zwei extreme Gegenteile gesagt, das weiß ich, aber ich möchte ein bisschen herausfordern. Wo stehst du? Wo stehen wir als Gemeinde? Es gibt wirklich ganz große Parallelen, ich möchte euch gleich noch zwei zeigen. Denn jede neue Gemeinde, die gegründet wird, ich arbeite am Arbeitskreis für Gemeindegründung von der EG mit, wo wir das einfach auch fördern möchten, dass neue Gemeinden entstehen. Jede neue Gemeinde startet mit viel Euphorie und Begeisterung, so wie eine Rettungsstation. Ich habe euch meinen Lebenszyklus einer Gemeinde mitgebracht. Da haben wir unten die Geburt, die Gemeindegründung, links unten. Und dann seht ihr so einen Lebenszyklus ganz nach oben und dann geht es wieder runter bis zum Tod. Am Anfang steht das Wachstum. Da ist die Begeisterung da, das Ausprobieren. Man experimentiert, man agiert mutig, man fragt nicht nach den Kosten, man fragt, gelingt es uns? Alles andere spielt keine Rolle. Irgendwann hat man ein großes Ziel erreicht, hat ein bisschen Wachstum oder auch mehr Wachstum gehabt, sogenannte Reifeprozess oder die Institutionalisierung. Man schreibt das Erreichte fest, das haben wir uns erkämpft, das ist gut, damit können wir jetzt leben. Da ist man schon oben am Zenit oder vielleicht drüber. Der nächste Schritt ist die Erhaltung, die Bequemlichkeit siegt. Kontrolle statt Innovation, Kampf gegen Veränderung. Jetzt nochmal was anderes, wir haben doch schon alles gemacht und man will auch nicht mehr. Es führt zu der Abnahme von dem Ganzen, es kommt so etwas wie ein Tunnelblick. Man sieht nur noch, es geht eigentlich nur noch bergab, aber man will nichts mehr. Man agiert nicht mehr, man reagiert nur noch. Am Ende der Tod. Ist ein Zyklus, den man an allen Gemeinden weltweit beobachten kann. Aber es gibt auch einen Ausweg. Deswegen freue ich mich und deswegen habe ich auch Gemeindeberatung gemacht, weil dieser Zyklus durchbrochen werden kann. Jesus möchte, dass gerettet werden. Das eine ist unser menschliches Leben, unser menschliches Empfinden und das, womit wir jeder ja zu kämpfen hat. Aber Jesus möchte, dass es weitergeht. Und wenn wir an den Punkt kommen und sagen, nein, wir möchten wieder auf Jesus achten, uns neu ausrichten auf das, dann seht ihr, gibt ihr so eine Kurve nach unten, dann geht es nach oben. Das Schwierigste ist ja Kurve nach unten. Wenn man sagt, wir wollen wieder aktiv werden, wir wollen wieder zum Eigentlichen zurück, wir wollen wieder retten, wieder für andere Menschen da sein, verliert man Leute, die nicht mehr wollen, die gesagt haben, nee, ich mache da nicht mehr, ich habe schon alles erreicht. Aber man gewinnt irgendwann danach auch neue dazu, weil es um Jesus geht, weil Jesus das segnen kann. Das ist der Knackpunkt in jeder Gemeinde. Ich weiß nicht, wo wir uns einordnen, könnt ihr mal drüber nachdenken. Das Thema ist aber, Gott möchte, dass alle gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen, dass nicht dann Gemeinde für Gemeinde für Gemeinde entsteht, sondern dass Gemeinden da sind, die für die Menschen da sind, Menschen retten. Wenn Gottes Auftrag bleibt und wenn wir ihn nicht mehr tun, tut ihn Gott trotzdem mit anderen. Das finde ich das schöne Parallele auch zu dieser Geschichte von Haubald, der Kimbell, ja, die wir gerade gehört haben. Es entstand immer wieder eine neue Rettungsstation, weil Menschen gerettet werden müssen. Daneben die Clubhäuser. Jesus möchte retten. Und wir können es immer wieder neu, ganz persönlich dazu entscheiden, sagen, Jesus, ja, eigentlich bin ich auch müde geworden. Und je älter man mit Jesus wird, ich kenne ganz wenige, wo ich sagen kann, die kämpfen nicht damit. Und mit dem inneren Schweinehund kämpft sowieso jeder. Denn Überwindung kostet Kraft. Und wenn es erstmal bergab geht und je weiter es bergab gegangen ist, umso schwieriger wird es, diese Wende einzulegen. Umso mehr kostet es. Je früher man es macht, umso einfacher geht es. Unsere Ausgangsfrage war, wie erlebe ich Jesus mehr? In der Rettungsstation oder im Yachtclub? Erleben kann ich in beiden Einrichtungen. Ich möchte den Blick nochmal zurücklenken auf die Jünger, wie sie Jesus mehr erlebten. Hat Jesus die 72 ausgesandt, übrigens zu einem Zeitpunkt, wo die noch gar nicht viel Ahnung hatten, was mit Jesus ist, und hat ihnen Vollmacht gegeben. Und dann kommen die zurück und sprechen voll Freude: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Allein in dieser Aussage spürt man, was die mit Jesus erlebt haben. Mit null Vorwissen. Einfach nur, weil sie zu den Menschen hingegangen sind. Und diese Erfahrung macht jeder, der sich in die Stürme der Welt wagt, um Menschen von Jesus zu erzählen. Am Ende kommt er begeistert zurück. Er hat richtig viel und Großes mit Jesus erlebt. Und ich denke an viele Missionseinsätze, evangelistische Einsätze, wo man das mal so richtig als Schwerpunkt hatte. Ja, das kostet Kraft. Ja, man ist hinterher fix und fertig. Und es gelingt auch nicht alles. Aber das, was man erlebt hat und den Segen, den man mitnimmt, ist unbeschreiblich. Wie lange ist es her, dass du so etwas mit Jesus erlebt hast? Die andere Seite übrigens, wer das nicht tut, kann sowas zum Beispiel erleben. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Zu einem Zeitpunkt, als sie nichts zu tun hatten, miteinander aßen und zusammen waren, da fingen sie an, sich zu streiten. Ein alter Pastor hat mir einmal gesagt, schon vor vielen Jahren, wenn die Gemeinde nicht mehr auf die Welt losgeht, geht sie aufeinander los. Und wenn es soweit ist, wird es mir Begeisterung für Jesus richtig schwierig. Und darum, lasst uns gar nicht so weit kommen, sondern auf Jesus sehen. Auf seinen Auftrag sehen. Da sehen, wo ist Jesus, da will ich auch sein. Gott möchte, dass alle gerettet werden. Und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wo Gottes Rettungsaktion läuft. Da ist der Ort, wo wir Jesus am dichtesten und am engsten mit ihm verbunden sind. Da erkennen wir ihn so intensiv wie nirgendwo anders. Es ist auch der Platz, wo es am unbequemsten und mühsamsten sein kann. Aber es ist der Ort, wo ich nie, ohne den ich Jesus wirklich nie so nahe komme, ihn nie so persönlich erkennen kann. In dem Ganzen haben wir einen Blickwinkel außer Acht gelassen, was es bedeutet, für die, die wir retten sollen, ob wir es tun oder nicht. Dazu habe ich auch noch einen Brief mitgebracht, der ist schon ziemlich alt, vielleicht kennen manche ihn von euch schon. Ich habe ihn erst vor kurzem, entweder das erste Mal gehört oder ich wusste es einfach nicht mehr. Ein Brief aus der Ewigkeit, den wird uns Mareile jetzt noch einmal vorlesen.
Brief aus der Ewigkeit. Conny, ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Du weißt jetzt schon, was mit Jenny, Nina und mir geschehen ist. Wir sind tot. Aber was geht dich das an? Wenn es dich wirklich interessieren würde, hättest du uns dein Geheimnis verraten. Ja, du bist Christ. Wir haben es gerade erst herausgefunden. Du hast es gut versteckt. Wir haben viel zusammen gemacht. Shoppen, essen gehen, Kino, Disco. Ja, Disco. Wir waren gerade auf dem Weg zu dir, dich abzuholen, als wir ums Leben gekommen sind. Es kraupelte. Jenny verlor die Kontrolle über das Auto und rutschte von der Straße in den Straßengraben. Conny, wir mussten vor Gott stehen. Gott heißt alle willkommen, deren Namen in diesem großen Buch geschrieben waren. Wir wussten überhaupt nicht, was dieses Buch bedeutet, als Gott nach unseren Namen suchte. Und Conny, unsere Namen, sie standen nicht drin. Sie standen nicht in diesem großen Buch. Wir fanden heraus, dass dein Name in dem Buch steht. Conny, warum hast du uns nicht gezeigt, wie wir unsere Namen in das Buch bekommen? Warum? Die haben jetzt schon Jenny und Nina geholt. Du hättest sie hören sollen, wie sie geweint haben. Ich hasse dich, ich hasse dich. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich jetzt gerade hasse. Wie konntest du so etwas Wichtiges von mir verbergen? Ich war eine deiner besten Freundinnen. Du hättest es mir so oft sagen können. So viele Möglichkeiten hast du nicht genutzt. Du hast mich in die Hölle fahren lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. Du hast mir die Ewigkeit verschwiegen. Ich schaue hinab in die totale Dunkelheit mit Schmerz und Leid. Aber da ist noch etwas viel Schlimmeres als Hitze und Schreie. Conny, Gott ist nicht hier. Ich habe nie die Gegenwart Gottes auf Erden wahrgenommen, aber sie war dort. Er ist nicht hier. Du, die kommen jetzt wegen mir. Ich kann ihre Schritte hören, Conny. Das ist der Anfang der Ewigkeit. Ich kann nicht mehr weiterschreiben. Es ist vorbei. Bitte, Conny, mach das nicht noch einmal mit niemandem von deinen sogenannten Freunden. Sag es ihnen, bevor es zu spät ist. Danke für nichts. Ich hoffe, dass du den Himmel genießt. Deine ex-beste Freundin. PS, ich wünsche, du wärst hier.
Ich weiß, wie es euch jetzt geht. Wie ich es gehört habe, ist erstmal so bewusst, war ich erstmal sprachlos. Das ist die andere Seite. Das sind Menschen, die gerettet werden wollen. Wo Jesus uns hinführen möchte, wo uns die Augen für öffnen möchte. Der Bereitschaftsmodus, der dafür wichtig ist. Und dann die Bereitschaft, auch zu gehen. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist der Auftrag, da schlägt Jesu Herz. Dafür ist er in diese Welt gekommen. Und da werden wir ihn am engsten erleben, wo wir das auch tun. Und jetzt bitte nicht mit dem Gedanken nach Hause gehen, ich muss jetzt allen, die mir über den Weg laufen, das Evangelium bringen. Aber bete darum, dass Jesus dir die zeigt, dass du spürst, wo er dich hinführt. Und dass du bereit bist und es lernst vielleicht auch bereit zu sein, wenn die Situation kommt, dann auch da zu sein und für Jesus, Menschen in die Nähe Jesus zu bringen. Du musst sie nicht retten, nicht heilen, das macht Jesus. Zum Retten heißt, Menschen in die Nähe Gottes bringen, ihnen von Jesus erzählen. Dazu muss ich nicht mehr machen, zunächst als das, was ich mit Jesus erlebt habe, weitergeben. Ich wünsche euch und uns Gottes Segen dafür. Amen.